SWR aktuell Infodate am Morgen.
Im Studio Stefan Eich, guten Morgen. 7 Kilometer können verdammt eng sein. Nur 7 Kilometer breit ist an der engsten Stelle die Meerenge von Hormuz, durch die 1/5 der weltweiten Öl- und Flüssiggastransporte durch müssen. Der Iran hat diese Straße von Hormuz blockiert, nachdem die USA und Israel das Land angegriffen haben. Auch wenn Europa nur recht wenig Öl aus dieser Region bezieht, treffen die steigenden Preise auch Bürger und Wirtschaft in der EU. Die Staats- und Regierungschefs wollen nicht sofort Kriegsschiffe nach Hormuz schicken, wie das US-Präsident Trump fordert, aber unter Umständen sind sie doch dazu bereit. Aus Brüssel berichtet Andreas Meyer-Feist.
Die EU will verhindern, dass sich der Konflikt vor allem rund um die Straße von Hormuz ausweitet. Gefordert wird ein Stopp der Angriffe auf Energieanlagen. Die Versorgungslage mit Öl und Gas in Europa sei aber noch stabil. Eine koordinierte Gasbeschaffung, mögliche Preisdeckel und weniger staatliche Lasten sollen Industrie und private Haushalte aber notfalls entlasten. Ursula von der Leyen sieht die EU auch gut gerüstet, falls es zu neuen Migrationsbewegungen in Richtung Europa kommen sollte. Wir werden nicht zulassen, dass sich die Ereignisse von 2015 wiederholen. Wir haben aus der Vergangenheit gelernt und wir sind besser vorbereitet, erklärte die EU-Kommissionschefin nach dem Gipfel.
Die Europäische Union postiert sich also im Irankrieg weiter eher so an der Seitenlinie. Der gegenseitige Beschuss zwischen Israel und dem Iran geht aber weiter. SWR-Korrespondent Uwe Lüb berichtet.
Israel greift weiter Ziele im Iran an. Ein Sprecher des israelischen Militärs sprach von einer neuen Angriffswelle in der Nacht, unter anderem auf Ziele im Zentrum der Hauptstadt Teheran. Weitere Teile der Infrastruktur des Regimes würden angegriffen. Aus dem Iran werden Bombeneinschläge auch aus der Region um Isfahan und Karaj gemeldet. Auch aus dem Iran werden Raketen abgefeuert. In Israel und mehreren Golfstaaten soll die Luftabwehr aktiviert worden sein. Zuvor war der Krieg in den vergangenen Tagen eskaliert. Israel hatte die iranische Gasförderung im Persischen Golf angegriffen. Daraufhin hat der Iran unter anderem Förderanlagen in Katar attackiert. Nach Angaben des Betreibers Qatar Energy fallen rund 17% der Exportmöglichkeiten von Flüssiggas für etwa 5 Jahre aus. So lange dauere die Reparatur der Anlagen. Die Preise für Gas, aber auch für Öl sind weltweit weiter angestiegen.
Und diese hohen Energiepreise werden für Deutschland und die EU ein immer größeres Problem. Und das ist nicht das Einzige. Keine Einigkeit gibt es nämlich in der EU, was das Geld für die Ukraine angeht. Die Staats- und Regierungschefs haben in Brüssel über bis zu 90 Milliarden Euro Finanzhilfe für die Ukraine beraten. Dieses Paket ist längst beschlossen, aber Ungarns Regierungschef Orbán blockiert die Freigabe. Er will erreichen, dass die Ukraine wieder russisches Erdöl nach Ungarn durchlässt. Bundeskanzler Merz kritisiert Orbán dafür.
Dies ist ein grober Verstoß gegen die Loyalität der Mitgliedstaaten untereinander und beschädigt die Handlungsfähigkeit und das Ansehen der Europäischen Union als Ganzes.
Wollen die USA etwa wieder versuchen, die kommunistische Führung in Kuba zu stürzen, so wie bei der Invasion in der sogenannten Schweinebucht 1961? Damals ist das kläglich gescheitert. Und 65 Jahre später hat ein ranghoher US-General die aktuellen Spekulationen zurückgewiesen. Man bereite sich nicht aktiv auf eine militärische Einnahme der Insel vor, sagte General Francis Donovan bei einer Anhörung im US-Senat. Aus Washington berichtet Carsten Kühntop.
Donovan ist der Oberkommandierende des Southern Command. Das ist das für Lateinamerika zuständige Regionalkommando der Armee. Auf die Frage, ob die USA militärische Manöver durchführten, bei denen es um die Eroberung, Besetzung oder sonstige Übernahme der Kontrolle über Kuba gehe, antwortete Donovan wörtlich, das US-Südkommando tut dies nicht. Gefragt, ob er wisse, ob ein anderes Regionalkommando dies tue, sagte der General, nein. Am Montag hatte Präsident Trump gesagt, er erwarte, Kuba auf irgendeine Weise zu nehmen. Er könne mit dem Land tun, was er wolle. Bislang scheinen Trumps Bemühungen darauf abzuzielen, wirtschaftlichen Druck auf die Insel auszuüben. Kürzlich hatten die USA und Kuba Gespräche begonnen.
Brandanschläge auf Signalkabel der Bahn, das ist eine Art der Anschläge auf die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland. Die, die klar politisch motiviert sind, werden vor allem von Täterinnen und Tätern aus dem linken Spektrum verübt. Das zeigen Fallzahlen der Landeskriminalämter. die dem RBB vorliegen. Adrian Bartocher mit den Einzelheiten.
Zwischen 2022 und 2024 waren demnach knapp 70% dieser Straftaten links motiviert. Erfasst wurden in der Zeit bundesweit fast 780 Fälle. Aussagen für einzelne Unternehmen wie die Deutsche Bahn lassen die Daten nicht zu. Dennoch schätzen die Landeskriminalämter Bahneinrichtung weiterhin als wichtige potenzielle Ziele ein. Der grüne Sicherheitsexperte Konstantin von Notz sagte dem RBB, nötig sei ein einheitliches Gesamtlagebild, so dass die Gesellschaft schnell wehrhafter gegen diese Bedrohung wird.
Extrem gut abgesichert gegen Sabotage, Hacker und Spionage ist hoffentlich das neue Krypto-Cyber-Technologiezentrum, das der Bundesnachrichtendienst BND in Bonn plant. Das Technologiezentrum soll WDR-Recherchen zufolge neue Technologien für Spionage einsetzen. Einzelheiten von Paulina Milling.
Vor allem aber soll das Zentrum die Cyberspionage- und Hackingfähigkeiten des BND ausbauen, also Technologien entwickeln, um etwa Verschlüsselungen zu knacken und Kommunikationsüberwachung zu ermöglichen. Bisher befasste sich damit in Bonn nur eine kleine Einheit, sie soll nun deutlich größer werden. Offiziell möchte sich der BND dazu nicht äußern. Cyberwerkzeuge erforscht für den Bund vor allem die Zentrale Stelle für die Informationstechnik im Sicherheitsbereich, kurz CITES. Die CITES unterstützt Bundeskriminalamt, Zoll, Bundespolizei oder Verfassungsschutz, wenn es darum geht, wie man Computer oder Smartphones knacken oder große Datenmengen analysieren kann. Die CITES entwickelt also Hacking-Methoden und Software, setzt sie aber selbst nicht direkt ein. Der BND hingegen nutzt solche Technologien aktiv, um Informationen zu gewinnen.
Fußball-Bundesligist SC Freiburg steht erstmals im Viertelfinale der Europa League. Das Team von Julian Schuster gewann das Achtelfinal-Rückspiel gegen den belgischen Club KRC Genk mit 5:1. Das Hinspiel hatten die Freiburger noch verloren. SC-Spieler Vincenzo Grifo sprach von einem magischen Abend.
Unter den ersten acht zu stehen, das hat man nicht alle Tage und auch nicht in Freiburg. Ich meine, wir sind nicht Bayern München und Dortmund, wo das Ziel ist, sondern wir lassen alles auf uns zukommen und das haben wir geschafft. Und die Mission geht weiter. Und jetzt dürfen wir aber auch erstmal auch feiern. Dafür sorge ich dann auch beim Trainer, dass der das auch dann auch zustimmt.
Im zweiten Europa-League-Spiel mit deutscher Beteiligung hat der VfB Stuttgart 0:2 gegen den portugiesischen Club FC Porto verloren. Die Stuttgarter sind damit ausgeschieden. In der Conference League hat Mainz 05 dagegen gewonnen und sich damit erstmals für das Viertelfinale in einem Europapokalwettbewerb qualifiziert. Das Spiel gegen Sigma Olmütz aus Tschechien endete 2:0. Nächster Gegner für die Mainzer ist dann Racing Straßburg. Am 9. April ist das Hinspiel zu Hause in Mainz, das Rückspiel im Elsass am 16. April.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Der Morgen ist noch kalt, später gibt's dann Sonne und einige Wolken und maximal 11 bis 17 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Endspurt für die Landtagswahl am Sonntag in Rheinland-Pfalz. Wir schauen hier in dieser Woche mal genauer hin, wie die Ausgangslage ist, welche Themen den Wahlkampf geprägt haben. Heute geht's um den Wein. Rheinland-Pfalz nennt sich selbst auch manchmal das Land der Reben und Rüben. Denn in keinem anderen Bundesland stehen so viele Weinstöcke wie hier. Und weite Teile des Landes sind geprägt vom Weinanbau und der Weinkultur. Das hat natürlich auch Einfluss auf die Landespolitik. Wein spielt im Mainzer Politikgeschäft und im Wahlkampf eine wichtige Rolle, berichtet SWR-Weinexperte Dominik Bartoschek.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Der noch amtierende Ministerpräsident Alexander Schweizer von der SPD stammt aus Landau in der Pfalz. Also aus dem Teil des Landes, in dem die Identität der Menschen wohl am stärksten mit dem Wein verknüpft ist. Kein Wunder, dass Schweizer keine Gelegenheit auslässt, sich zum Wein zu bekennen.
Und darum ist für mich Landwirtschaft und Weinbau ein Thema, was auch zur Farbe unsere Lebensqualität des Landes Rheinland-Pfalz ganz enorm gehört.
So Schweizer bei einer Veranstaltung des Bauern- und Winzerverbandes im Februar. Zahlreiche ähnlich klingende Aussagen gibt es auch von seinem CDU-Herausforderer Gordon Schnieder. Auch wenn der eigentlich aus einer der wenigen Ecken des Landes kommt, in dem Wein keine große Rolle spielt, wie er 2024 auf einem CDU-Parteitag einräumen musste.
Ich komme dann aus der Eifel, auch aus einer Biertrinkergegend.
Woraufhin er aber schnell nachschob.
Aber ich kann auch eins versichern, man lernt sehr schnell, wie toll Pfälzer Schorle ist. Und sie ist dann auch nicht mehr weg zu denken.
Das Zitat zeigt wohl, wer in Mainz Karriere machen will, sollte einem Glas Wein oder Schorle positiv gegenüberstehen. Denn das gilt als Zeichen von Bodenständigkeit, als nah bei de Leut. Und es ist auch eine Voraussetzung für viele repräsentative Termine im Land. Schließlich gehört es zum Anforderungsprofil von allen, die in Rheinland-Pfalz Politik machen, beim Auftritt mit Weinköniginnen, Prinzessinnen und Majestäten einen guten Auftritt hinzulegen. Oder eines der über 1000 Weinfeste zu eröffnen, die jährlich im Land stattfinden. So wie hier Alexander Schweizer 2025 den Wurstmarkt in Bad Dürkheim.
Er ist ja nicht nur ein Fest von Bad Dürkheim oder der Pfalz, sondern er ist das größte Weinfest der Welt.
Solche Superlative werden im Land sehr gerne genutzt im Zusammenhang mit dem Weinbau. Schließlich ist er einer der wenigen Bereiche, in dem man, zumindest im deutschen Vergleich, wirklich unangefochten an der Spitze steht. So betont auch die derzeitige Weinbau- und Wirtschaftsministerin Daniela Schmidt von der FDP in einem Imagevideo.
Rheinland-Pfalz ist das Weinanbauland Nummer 1. Mit 6 Weinbauregionen haben wir einen tollen Magnet, dass Menschen zu uns kommen, Wein probieren, Wein einkaufen und Weinkultur genießen.
Und Weinbauland Nummer 1 in Deutschland ist Rheinland-Pfalz zweifellos. In den hiesigen Anbaugebieten liegen knapp 2/3 der gesamten deutschen Rebfläche. Das heißt aber auch, eine Krise, wie sie der Weinbau derzeit erlebt, schlägt hier besonders hart zu und kann die Politik in Mainz nicht kalt lassen. Schließlich haben die mehr als 6000 Weinbaubetriebe im Land auch eine hohe wirtschaftliche Bedeutung. Arbeitsplätze und auch der Tourismus hängen von ihr ab. Kein Wunder also, dass der Weinbau und die Weinkrise auch im Wahlkampf eine wichtige Rolle gespielt haben. Alle Parteien, die derzeit im Landtag vertreten sind, widmen dem Thema in ihren Wahlprogrammen ein eigenes Kapitel mit zahlreichen Vorschlägen. So wollen SPD und CDU zum Beispiel die Steillagen besser fördern, die Grünen die Umsetzung auf pilzwiderstandsfähige Rebsorten unterstützen, die AfD will mehr Öffnungstage für Straußwirtschaften, die Freien Wähler Unterstützung beim Export geben und die FDP den Betrieben mehr Möglichkeiten zur Selbstvermarktung einräumen. Und das war jetzt wirklich nur eine kleine und nicht repräsentative Auswahl. Doch ob diese Maßnahmen, sollten sie nach der Wahl auch umgesetzt werden, dem Weinbau wirklich viel bringen, sei mal dahingestellt. Schließlich werden Agrar- und Zollpolitik in Brüssel gemacht und nicht in Mainz. Und welchen Wein und wie viel davon die Menschen wirklich trinken, lässt sich ohnehin nicht verordnen. Aber der Blick in die Wahlprogramme zeigt, wer in Rheinland-Pfalz Politik macht oder machen will, kommt am Weinbau nicht vorbei.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Vor einem Jahr wurden in Ludwigsburg 2 junge Frauen bei einem Raserunfall getötet. Heute wird an die beiden erinnert. Über den Jahrestag SWR-Reporter Fabian Zier.
Geplant ist eine Mahnwache an der Stelle, wo das Auto der 23-jährigen Frau und ihrer 22-jährigen Begleiterin von einem Baum gestoppt wurde. Ein Sportwagen hatte zuvor den Kleinwagen mit stark überhöhter Geschwindigkeit erfasst. Hintergrund ist wohl ein illegales Autorennen. Der Prozess gegen den Fahrer und 2 weitere Männer läuft aktuell vor dem Landgericht Stuttgart. Die Familien haben zusammen mit dem Ludwigsburger OB Matthias Knecht am Mittwoch einen Baum gepflanzt, in Gedenken an die Opfer. Heute nun soll es am Abend eine Mahnwache an der Unfallstelle geben.
Im bayerischen Bad Reichenhall geht heute die Agrarministerkonferenz zu Ende. Zentrales Thema ist, wie die Bauern von Bürokratie entlastet werden können. Tobias Betz.
Landwirte kritisieren die vielen Dokumentationspflichten, etwa beim Düngen und in der Tierhaltung. Und hier versucht sich die Agrarministerkonferenz an einer schwierigen Abwägung. Viele Berichtspflichten fordert vor allem die EU. Und die Dokumentationspflichten haben einen guten Grund. In der Regel geht es um Natur- und Umweltschutz. Doch wie dokumentiert werden muss, halten viele Landwirte für viel zu kompliziert und vor allem für viel zu praxisfern. Und genau da wollen die Agrarminister der Bundesländer entlasten. Gleichzeitig sollen Umweltstandards nicht aufgegeben werden. Ganz konkret betrifft das auch das Düngerecht. Das dürfte für hitzige Diskussionen unter den Bundesländern sorgen. Aus Teilnehmerkreisen heißt es, das ist ein ganz schwerer Brocken.
Die A8 zwischen Ulm und Mühlhausen ist am Wochenende in Richtung Stuttgart gesperrt. Das hat die Autobahngesellschaft angekündigt.
Heute Abend.
Katharina Kurz mit Details zu der Sperrung.
Heute Abend um etwa 20 Uhr wird die A8 zwischen Ulm-West und Mühlhausen dicht gemacht, aber nur in Richtung Stuttgart. Wer nach München will, kann dort ganz normal fahren. Die Autobahngesellschaft lässt übers Wochenende am Drackensteiner Hang Bäume fällen. Das gehört zu den vorbereitenden Arbeiten für den Ausbau des A8-Albaufstiegs. Autofahrer müssen sich auf rund eine halbe Stunde mehr Fahrzeit einstellen. Die Menschen in den Orten um die Autobahn herum erwartet außerdem Umleitungsverkehr auf ihren Straßen. Die Autobahngesellschaft sagt, dass man nicht mit dem Navi Schleichwege fahren soll, sondern die offizielle Umleitung. Laut Plan wird die Autobahn am Montagmorgen ab 5 Uhr wieder freigegeben.
Auch Bahnreisende in Rheinland-Pfalz müssen sich ab dem Wochenende auf weitere Probleme einstellen. Auf der Strecke zwischen Bingen und Bacharach wird nämlich bis Ende April gebaut. Die Sperrung beginnt heute Abend gegen 21 Uhr. Corinna Lutz.
Zum einen wird der Fern- und Güterverkehr über die rechte Rheinstrecke umgeleitet. Zum anderen steht dem Nahverkehr zwischen Bingen und Bacharach, also auf der anderen Rheinseite, nun unter der Woche nur ein Gleis zur Verfügung. Und bis Ende April fahren da am Wochenende gar keine Züge mehr, sondern nur Busse. Und Fahrräder dürfen in diesen Schienenersatzbussen nicht mitgenommen werden. Beim Zweckverband ÖPNV in Rheinland-Pfalz ist man über diese Extrasperrung zwischen Bingen und Bacharach alles andere als erfreut, denn in den letzten Wochen und Monaten habe es ständig Sperrungen am linken Rhein gegeben, schreibt der Verband.
Noch ist die Sonne nicht aufgegangen, aber gleich geht der islamische Fastenmonat Ramadan zu Ende. Zum Abschluss feiern Muslime heute das Fest des Fastenbrechens. Utku Pasakaya.
Das Fest des Fastenbrechens ist eines von zwei großen Festen im Islam. Viele Gläubige besuchen am Morgen die Moscheen zum Festgottesdienst. Danach feiern die Familien gemeinsam mit Freunden und Verwandten. Oft gibt es Geschenke für die Kinder. Im Arabischen heißt das Fest Eid al-Fitr. Im Türkischen nennt man es oft Zuckerfest. In seiner diesjährigen Grußbotschaft schreibt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, dass das Fest des Fastenbrechens ein auch in Deutschland beheimatetes Fest geworden sei.
In Neustadt-Gimmeldingen startet heute beim Mandelblütenfest das zweite Wochenende. Besucher, die mit dem Auto kommen, müssen auf den kostenpflichtigen Parkplätzen im Norden und Süden von Gimmeldingen parken. Ortsvorsteher Jens Wacker empfiehlt, überhaupt öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.
Wir haben in Neustadt im Bereich des Weinstraßenzentrums auch einen Mitfahrerparkplatz bzw. einen Park-and-Ride-Parkplatz, der genauso dann wie der Hauptbahnhof in Neustadt von einem Shuttlebus bedient wird. Hier lohnt sich auch die Internetinformation tatsächlich mal zu studieren. Da sind die ganzen Pläne und Parkzonen auch nachvollziehbar.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Wahlkampf-Endspurt heute in Rheinland-Pfalz. Auch von der Hauptstadt aus wird das Kopf-an-Kopf-Rennen von CDU und SPD natürlich aufmerksam verfolgt. Und selbst der Kanzler kommt an dem Termin nicht vorbei, beobachtet SWR-Berlin-Korrespondent Chris Berdrou.
Berlin, Brüssel, Bad Dürkheim. Das sind die Kanzlerstationen in diesen Tagen. Schwer zu sagen, wo für Merz gerade mehr auf dem Spiel steht. In Bad Dürkheim will Merz dem CDU-Kandidaten Schnieder jedenfalls noch letzten Rückenwind mit auf den Weg geben. SPD-Konkurrent Schweizer setzt in Landau auf ehemalige Landesgrößen wie Kurt Beck und Malu Dreyer. Wenn diese Wahl eine Fernsehshow wäre, dann müsste sie aus Berliner Sicht einer wird verlieren heißen. Denn vor zwei Wochen in Baden-Württemberg haben weder CDU noch SPD gewonnen. Wer in Rheinland-Pfalz auch noch den Kürzeren zieht, dürfte im Bund wirklich ein Problem haben. Einer wird verlieren, dieser Titel ist natürlich eine Anspielung auf das legendäre Einer wird gewinnen mit Hans-Joachim, Gott hab ihn selig, Kuhlenkampf. Von dessen Art können sich die Wahlkämpfer heute übrigens eine Scheibe abschneiden. Kuhli war ein maximal gelassener Typ, der Gewinner der Sendung bekam 8000 Mark, Verlierer einen kleinen Goldbarren. Und als Kuhlenkampf mal zu früh fertig war, musste die ARD 9 Minuten lang ihr eigenes Logo senden. Auch am Sonntag heißt es, einer wird gewinnen, ein anderer aber auch verlieren.
Gedanken von Chris Berdrou.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.